Wenn wir die Nachrichten verfolgen, wirkt die weltweite Verflechtung von Politik, Wirtschaft und Religion übermächtig und undurchschaubar. Die Bibel zeichnet jedoch eine klare Linie, vom Turmbau zu Babel bis zur letzten Weltmacht unter dem Antichristen sieht Gott die Menschheitsgeschichte anders, als wir sie gewohnt sind zu beschreiben. Wer diese göttliche Sicht einnimmt, erkennt, dass Gott mitten in allen Krisen einen souveränen Plan verfolgt, in dem Babylon ein Anfangs- und Endpunkt, aber nicht das letzte Wort ist. Babylon, Gottes Sicht auf die menschliche Regierung. Wenn die Schrift von der Geschichte der Weltreiche spricht, öffnet sie uns eine andere Perspektive als die der Geschichtsbücher. Daniel sah in einem nächtlichen Gesicht ein großes Standbild, Haupt aus Gold, Brust und Arme aus Silber, Bauch und Lenden aus Bronze, Beine aus Eisen, Füße aus Eisen und Ton. Diese Gestalt repräsentiert die aufeinanderfolgenden Weltmächte von Babel über Medopersien und Griechenland bis zur römischen Weltmacht. Historisch unterscheiden wir diese Reiche sorgfältig. In Gottes Blick bilden sie dennoch ein einziges Ganzes, eine durchgehende Linie menschlicher Herrschaft, die von Babel ausgeht und im letzten Aufbäumen der römischen Macht endet. Das Haupt ist Babylon, und was vom Haupt geformt wird, trägt seinen Charakter in sich. Darum gilt für das Ganze, was der Name des Anfangs aussagt. Das große menschliche Bild in Daniel 2 stellt die Gesamtheit der menschlichen Regierung auf der Erde dar, die in Babel begann und mit dem Römischen Reich endet. Das Haupt dieses Bildes ist Babylon, die Füße und Zehen sind das Römische Reich. In Gottes Augen ist jedoch das ganze Bild Babylon. Nach dem historischen Verständnis stehen die vier Teile des großen Bildes für vier Reiche, Babylon, Medopersien, Mazedonien, Griechenland und Römer, aber in den Augen Gottes sind all diese Reiche Babylon. Da das Haupt des Bildes Babylon ist, muss das ganze Bild vom Haupt bis zu den Zehen Babylon sein. So ist in Gottes Augen die gesamte menschliche Regierung des Menschengeschlechts auf der Erde Babylon. Mose führt uns an den Ursprung dieser Geschichte. Über Nimrod heißt es, und Kusch zeugte Nimrod, dieser fing an, ein Kraftvoller auf der Erde zu sein. Gleich darauf wird gesagt, und der Anfang seines Königreichs war Babel, im Land China. Hier tritt zum ersten Maliachi ein Reich im eigentlichen Sinn auf, Macht, die sich auf menschliche Stärke stützt und sich auf der Erde festsetzt. In der folgenden Szene auf der Ebene von China nimmt dieser Geist Gestalt an, auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze in den Himmeln ist, und machen wir uns einen Namen. Es ist nicht nur ein Bauprojekt, sondern ein Programm, Einheit ohne Gott, Höhe ohne Gehorsam, Name ohne Berufung. Genau dieser Grundton kehrt in allen späteren Imperien wieder, ob sie sich auf militärische Stärke, auf überlegene Verwaltung oder auf glänzende Kultur berufen. In Gottes Augen tragen sie alle denselben Stempel, Babylon. Wenn Gott auf Babel herabblickt, durchschaut er die Kraft dieser menschlichen Bündnisse. Siehe, sie sind ein einziges Volk und haben alle dieselbe Sprache, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns, und jetzt wird ihnen gar nichts unerreichbar sein, was sie zu tun planen. Von außen betrachtet beeindruckt solche Einheit, dieselbe Sprache, dieselben Ziele, mächtige Organisation. Doch gerade darin liegt die Gefahr, ein geeintes Menschengeschlecht, das seine Kräfte nicht im Gehorsam, sondern im Widerstand bündelt. Die Geschichte der Weltreiche zeigt, wie weit man mit solcher Bündelung kommt und zugleich, wie konsequent Gott Grenzen setzt. Er verwirrt die Sprache, er verschiebt Grenzen, er lässt Reiche aufstehen und wieder fallen. Nicht, weil er gegen Kultur oder Ordnung wäre, sondern weil Herrschaft ohne ihn am Ende zerstörerisch wird. Wer erkennt, dass Gott alle menschliche Regierung unter den einen Namen Babylon stellt, wird nüchtern gegenüber politischen Hoffnungen. Kein System, keine Ideologie, keine Staatsform entgeht dieser Diagnose, solange sie sich auf menschliche Weisheit und Macht gründet. Das heißt nicht, dass Regierungen unwichtig wären oder dass Geschichte bedeutungslos wäre. Es bedeutet vielmehr, ihre letzte Stabilität liegt nicht in ihrem eigenen Gefüge, sondern darin, wie Gott sie gebraucht und begrenzt. Für Glaubende wird damit klar, wo die eigentliche Sicherheit zu finden ist. Nicht im Kopf des Standbildes, nicht in seinen starken Armen, nicht in seinen eisernen Beinen, sondern in dem Stein, losgerissen, ohne Hände, der das Bild trifft und es zerschlägt. Dieser Stein ist Christus, und sein Reich ist das Unerschütterliche gegenüber zu allem Babylonischen. Wer sich an ihn hält, lernt, inmitten wechselnder Mächte frei von Angst zu leben und seine Hoffnung nicht an die Zehen aus Eisen und Ton zu knüpfen, sondern an das Reich, das bleibt. Und Kusch zeugte Nimrod, dieser fing an, ein Kraftvoller auf der Erde zu sein. Und der Anfang seines Königreichs war Babel und Erech und Akkad und Kalne im Land China. Die Sicht Gottes auf die Weltgeschichte entlastet, sie bewahrt vor einer Überbewertung politischer Entwicklungen und zugleich vor zynischer Gleichgültigkeit. Wenn alle Reiche vor ihm Babylon heißen, dann ist keine Macht absolut und keine Krise endgültig. In den Bewegungen der Geschichte steht der auferstandene Christus als der kommende König, dessen Reich nicht vom guten Willen der Herrschenden abhängt. Diese Gewissheit schenkt Ruhe, man kann für Gerechtigkeit eintreten, ohne sich von Erfolgen berauschen oder von Rückschlägen zerbrechen zu lassen. Unter der Oberfläche des großen menschlichen Bildes bereitet Gott sein eigenes Werk vor. Der Blick auf Babylon wird so nicht zur Quelle von Resignation, sondern zu einer leisen Einladung, die Kräfte des eigenen Lebens nicht in das Standbild zu investieren, sondern in das, was mit Christus bleibt. Die zwei Gesichter Babylons, politisch und religiös. Babylon tritt in der Offenbarung nicht nur als politisches Gebilde auf, sondern als ein umfassendes System, das Politik, Wirtschaft und Religion ineinander verschränkt. Der Ruf des Engels fasst dieses Gefüge in einem Satz zusammen: Gefallen, gefallen ist das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt hat. Die Sprache ist drastisch, Unzucht als Bild für eine Verbindung, in der sich Macht und Begierde mischen, und ein Wein, der nicht nur berauscht, sondern ganze Nationen prägt. Im 18. Kapitel wird diese Seite Babylons sichtbar, eine Welt, in der Reichtum, Luxus und Handel das Maß für Bedeutung sind. Dort werden lange Listen von Waren aufgezählt, von Gold und Edelsteinen bis hin zu Leibeigenen und Menschenseelen. Am Ende stehen Menschen selbst auf der Preisliste. Wo das Materielle zur letzten Größe wird, gerät der Mensch unter die Räder. In der Offenbarung wird das wiederhergestellte römische Reich Babylon, die Große, genannt. Babylon, die Große, hat zwei Aspekte, einen politischen und einen religiösen. Neben dieser politischen und wirtschaftlichen Gestalt zeichnet die Offenbarung ein zweites Gesicht Babylons, das religiöse. Johannes sieht eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Lästernamen war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Die Frau trägt religiöse Farben, das Tier trägt politische Hörner. Beide bilden eine Einheit, doch sie stammen aus verschiedenen Sphären. So zeigt sich, dass Religion sich an die Macht anlehnen kann, um Einfluss und Sicherheit zu gewinnen, während die Macht mit religiöser Weihe arbeitet, um ihre Herrschaft zu befestigen. An der Stirn der Frau steht ein Name, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Der Missbrauch religiöser Sprache, das Spiel mit heiligen Symbolen und der Einsatz geistlicher Autorität für politische oder wirtschaftliche Zwecke gehören in diese Familie. Dieses Bild zwingt dazu, die Gegenwart mit wachen Augen zu betrachten. Die Welt ist in vielen Bereichen romanisiert, Rechtssysteme greifen auf römisches Recht zurück, Regierungsformen tragen römische Züge und Religionsgemeinschaften sind mancherorts tief in staatliche Strukturen eingebettet. Hinzu kommt eine globale Wirtschaft, deren Netzwerke bis in die entlegensten Winkel reichen und in der Werte oft nach Profit und Nutzen bemessen werden. In einer solchen Lage kann Babylon leicht fromm daherkommen, Worte über Gott, Traditionen und Rituale verbinden sich mit dem Streben nach Einfluss, Anerkennung und finanzieller Stabilität. Entscheidend ist nicht zuerst, ob der Name christlich getragen wird, sondern ob der Inhalt von Christus geprägt ist oder von der Logik des Tieres. Wer diese zwei Gesichter Babylons erkennt, gerät nicht zwangsläufig in pauschale Verurteilung, aber er verliert die Naivität. Politische und wirtschaftliche Macht haben ihre legitime Aufgabe, religiöse Gemeinschaften haben ihren Ort. Doch sobald Macht, Reichtum und Religion eine Allianz eingehen, die Christus nur als Dekoration braucht, nähert man sich dem Muster Babylons. Für die Glaubenden bedeutet das eine stille, aber klare Haltung, sie können in dieser Welt leben, arbeiten, gestalten, ohne die Maßstäbe dieser Welt absolut zu setzen. Im Bewusstsein, dass Babylon fallen wird, wächst eine innere Freiheit. Die Ehre Gottes, die Wahrheit Christi und die Würde der Menschen werden wichtiger als das glänzende Zusammenspiel von Einfluss, Erfolg und religiöser Fassade. So wird selbst das Leben mitten in einer romanisierten Welt zu einem stillen Protest gegen Babylon und zu einem Hinweis auf ein anderes Reich. Und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach, gefallen, gefallen ist das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt hat. Und er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Lästernamen war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Die 2 Gesichter Babylons schärfen den Blick für subtile Vermischungen, in denen geistliche Worte und weltliche Interessen ineinander laufen. Gerade darin liegt auch eine Chance, wer diese Muster erkennt, kann das Evangelium des Königreichs klarer sehen. Das Reich Gottes braucht keinen äußeren Glanz, um real zu sein, und keine politische Stütze, um zu bestehen. Es wächst leise durch Menschen, die Christus mehr Gewicht geben als Besitz, Karriere und religiösem Status. Und es tröstet, dass Babylon nicht das letzte Wort behält. Der Ruf gefallen, gefallen ist Babylon, wird einmal wirklich erklingen. Bis dahin darf der Kontrast zu Babylon nicht nur in Kritik bestehen, sondern in der positiven Kraft eines Lebens, das in Einfachheit, Wahrhaftigkeit und Vertrauen auf Gott geführt wird. Vom Gericht über Babylon zur Herrlichkeit des neuen Jerusalem. Wenn man auf die Machtfülle der Reiche blickt, die aus Babel hervorgegangen sind, könnte der Eindruck entstehen, Gott habe die Kontrolle über die Geschichte aus der Hand gegeben. Die Offenbarung und der 2. Thessalonicher Brief zeichnen ein anderes Bild. Sie zeigen, dass am Ende dieses Zeitalters die römische Weltmacht in einer letzten Form wieder auftritt, stärker konzentriert, technisch überlegener, global vernetzter als je zuvor. An der Spitze dieser letzten Ausprägung steht eine Person, die Paulus den Menschen der Gesetzlosigkeit nennt, lasst euch von niemandem auf irgendeine Weise betrügen, weil er nicht kommen wird, wenn nicht zuerst der Abfall kommt und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart wird, der Sohn des Verderbens. Dieser Mensch erhebt sich über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist und setzt sich in den Tempel Gottes. Die äußerste Konsequenz der babylonischen Linie wird sichtbar, der Mensch, der sich selbst an den Platz Gottes setzt. Da die ganze Welt unter den Einfluss der römischen Regierung und der römischen Religion geraten und gewissermaßen römisch geworden ist, könnte es so aussehen, als sei Gott besiegt worden. Doch das Buch der Offenbarung zeigt uns, dass unser Gott ganz gewiss nicht besiegt worden ist. Am Ende dieses Zeitalters wird das römische Reich wiederhergestellt und gestärkt werden, um seinen letzten Cäsar hervorzubringen, den Antichrist, den Menschen der Gesetzlosigkeit, der sehr mächtig sein wird. Er wird es sein, der die römische Kirche zu Beginn der großen Trübsal zerstören wird. Bemerkenswert ist, dass gerade dieser letzte Herrscher zum Werkzeug wird, um einen Teil Babylons zu zerstören. Die 10 Hörner und das Tier, so berichtet die Offenbarung, werden die Hure hassen und werden sie verwüsten und nackt machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Das religiöse Babylon, das so lange von der Nähe zur Macht gelebt hat, wird von dieser Macht selbst verzehrt. Das System kollabiert von innen her. Doch damit ist Babylon noch nicht endgültig beseitigt. Der Mensch der Gesetzlosigkeit wird in seinem Hochmut weitergehen, bis Christus selbst eingreift, und dann wird der Gesetzlose offenbart werden. Die letzte Auseinandersetzung endet nicht in einem Patt der Kräfte, sondern durch eine souveräne Handlung Christi. Das Gericht über Babylon ist jedoch nicht Gottes letztes Wort, sondern der Übergang zu seinem eigentlichen Ziel. Dort, wo in 1. Mose der Turm von Babel steht, der den Himmel erreichen sollte, sehen wir am Ende der Bibel eine andere Stadt aus dem Himmel herabkommen, das neue Jerusalem. Babylon steigt von der Erde nach oben, um sich einen Namen zu machen, das neue Jerusalem kommt von Gott herab, um seinen Namen und seine Gegenwart zu teilen. In der alten Stadt sind Menschen- und Machtfragen entscheidend, in der neuen Stadt ist Gott selbst das Licht und das Lamm ihre Lampe. Alle Sprachen wurden in Babel verwirrt, damit die Rebellion gebremst wird, im neuen Jerusalem sind die Nationen versammelt, um in versöhnter Vielfalt vor Gott zu leben. Der Weg von Babel nach Jerusalem ist der Weg vom menschlichen Griff nach der Herrschaft zur freiwilligen Gemeinschaft mit Gott. Für Gläubige bedeutet diese Perspektive eine tiefe Ermutigung. Zwischen dem Anfang in Babel und dem Ende im neuen Jerusalem liegen Krieg, Unterdrückung und die große Trübsal. Und doch ist die Linie klar, kein Antichrist, kein System, keine Verfolgung kann Gottes Ziel verhindern. Wenn Babylon fällt, geht nicht die Welt unter, es geht die Ordnung unter, die Gott durch menschliche Macht ersetzen wollte. Zurück bleibt Raum für ein Reich, das nicht mehr durch Gewalt gesichert werden muss. Dieser Ausblick lädt dazu ein, schon jetzt Spuren des neuen Jerusalem zu tragen, in Beziehungen, in denen nicht Kontrolle, sondern Liebe den Ton angibt, in Gemeinden, die mehr vom Lamm als von menschlichen Strukturen geprägt sind, in einer Hoffnung, die nicht an das Ende der Zeitungsschlagzeilen gebunden ist, sondern an die Zusage Gottes, bei seinem Volk zu wohnen. So wird der Gedanke an das Gericht über Babylon nicht zur düsteren Drohung, sondern zur Verheißung, dass das, was dem Leben Gottes widerspricht, nicht das letzte Wort behält. Lasst euch von niemandem auf irgendeine Weise betrügen, weil er nicht kommen wird, wenn nicht zuerst der Abfall kommt und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart wird, der Sohn des Verderbens. Der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Der Weg von Babel zum neuen Jerusalem stellt jede kurzfristige Interpretation der Weltgeschichte in Frage. Mächte steigen auf und fallen, Ideologien kommen und gehen, doch hinter allem steht ein Gott, der das Ende vom Anfang her sieht. Die Aussicht auf das Gericht über Babylon ist darum keine Einladung zu Angst, sondern zu Vertrauen. Es wird nichts endgültig verloren sein, was in Gottes Hand liegt, und nichts bestehen bleiben, was sich auf Dauer gegen ihn stellt. In dieser Gewissheit dürfen Gläubige die Spannungen der Zeit tragen, mit realistischer Nüchternheit und zugleich mit einer Hoffnung, die weiter reicht als die sichtbaren Horizonte. Das neue Jerusalem ist nicht nur eine ferne Zukunft, sondern die Zusage, dass Gottes Wohnort bei den Menschen sein wird. Diese Zusage verleiht dem heutigen Glauben eine stille Festigkeit und macht die Hoffnung auf das Kommen Christi zu einer Quelle anhaltender Freude. Herr Jesus Christus, danke, dass du über allen Reichen dieser Welt stehst und dass Babylon, so mächtig es erscheinen mag, ein Ende haben wird. Du siehst durch alle politischen und religiösen Systeme hindurch und führst die Geschichte auf das Ziel des neuen Jerusalem zu, wo du in Ewigkeit bei deinem Volk wohnen wirst. Stärke den Glauben, die Hoffnung und die Liebe deiner Gemeinde, damit sie sich nicht von äußeren Mächten gefangen nehmen lässt, sondern dir treu bleibt, bis du kommst. Lass dein Licht inmitten der Verwirrung unserer Zeit leuchten und richte die Herzen auf dein unverrückbares Reich aus. Dir gehört die Herrschaft, die Macht und die Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen.